Ja, ich hatte in der Vorbereitung auf heute zwei Themen, die mir total am Herzen liegen. Und ich dachte, wie gehören die zusammen? Gehören die zusammen? Ich konnte mich nicht entscheiden und ich habe dann im darüber nachdenken und nachsinnen und Zeit verbringen mit Jesus, habe ich einfach gemerkt, die gehören zusammen, die gehören ganz eng zusammen, diese beiden Dinge. So, ich fange an mit dem einen, das steht in 2. Korinther 5, Vers 14 und ihr kennt alle diesen Vers. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und der nächste Vers sagt auch, zu was sie uns drängt. Vers 15. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Oh, der nächste Vers ist es dann, Vers 16. Nee, da fehlt noch was. 14 und 15 müsste das sein. Ach so, Vers 14, okay. Machst du nochmal 14? Und dann, was steht danach? Da heißt es, dass wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Liebe Christi drängt uns zu dieser Botschaft, Botschafter zu sein, lasst euch versöhnen mit Gott. Ah, das steht dann in Vers 18, Entschuldigung. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, indem wir bitten, weiter geht's. So sind wir nun Gesandte an... Hier. Das ist aber das ist, hier steht es auch. Ja. Mhm. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Vers 20, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und angefangen hat es damit, dass die Liebe Christi uns drängt. Und zu was? Zu dem Dienst der Versöhnung. So, das ist das eine. Und ich möchte mit euch ein bisschen darüber nachdenken, was drängt uns in unserem Leben? Was sind die Triebfedern, die wir haben, die jeder von uns hat, jeder Einzelne in den verschiedenen Lebenssituationen? Was bewegt uns wirklich? Was ist dieser Drang in uns? Und ich glaube, wir Menschen, und da zähle ich uns als Christen auch dazu, wir haben eine Menge Dinge, die uns motivieren, die uns bewegen, die uns in Bewegung bringen, die uns vorwärts bringen, die uns zu irgendwelchen besonderen Leistungen antreiben. Und da will ich einfach mal ein paar nennen, ein paar ganz banale Dinge. Da ist Ehre und Anerkennung. Bedeutung und Wichtigkeit, das möchte jeder von uns haben, geliebt sein, Wertschätzung, ich möchte wichtig sein. Und das ist eine Triebfeder in uns, die kann keiner wegleugnen und sagen, ach, mir ist nicht so wichtig, wie wertvoll ich bin. Jeder von uns hat dieses heiße Verlangen, von Bedeutung zu sein. Und ich glaube, Gott hat es in dich reingelegt. Das Problem ist nur, wenn das nicht bei Gott abgeholt wird, sondern wenn ich mir das selber verschaffen will, dann irgendwann komme ich mit meinen Ellenbogen und schiebe die anderen weg, damit ich das bekomme. Ein anderer starker Drang ist, etwas zu haben, etwas zu besitzen, sich zu umgeben mit Dingen, die mir gehören, über die ich bestimme, über die ich Autorität habe. Auch das ist an sich nichts Falsches. Vielleicht erstaunt das jetzt den einen oder anderen. Aber schließlich hat Gott Adam und Eva diese ganze Welt gegeben. Diese ganze Erde hat er ihnen gegeben zur Verwaltung, zum Besitz und hat gesagt, bestimmt darüber, herrscht darüber. Ihr könnt da nachlesen in 1. Mose 1, Kapitel 1 und 2 und 3. In diesen ersten drei Kapiteln wird es ganz deutlich gemacht, eigentlich gehörte Adam und Eva diese Welt, die wir sehen. Und er durfte es benennen, Gott hat ihm die ganzen Tiere vor Augen geführt und hat gesagt, hier, gib ihnen Namen. Und so wie du sie nennen wirst, so werden sie genannt. Er hat nicht gesagt, so, guck mal, das ist der Elefant, der gehört dir, sondern er hat gesagt, hier, gib ihm einen Namen. Und der Mensch hat gesagt, das ist ein Elefant. Und Gott hat gesagt, so soll er heißen. So diese Autorität, etwas zu besitzen, die hat Gott eigentlich für den Menschen gedacht. So, dann gibt es noch den Drang, Lust und Spaß zu haben, den ganzen Bereich des Genusses. Auch da finden wir im Wort Gottes, dass es eigentlich Gott will, dass wir Lust haben, dass wir Spaß haben, dass wir Freude haben, dass wir genießen dürfen. Habe deine Lust am Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Er will uns nichts vorenthalten, was uns gut tut, was wir gerne möchten, was wir lieben. Er will uns das geben. Aber wo ist die Quelle, wo ich es mir hole? Ist es bei ihm? Oder hole ich es mir hintenrum irgendwo, weil ich denke, bei Gott kriege ich es vielleicht nicht? Es kann ein ganz starker Drang sein. Spielsucht zum Beispiel gehört da rein. Der Bereich der Sexualität. Lasse ich mir von Gott die Dinge geben? So, und gibt es noch die sogenannte Neugier, den Forscherdrang? Steckt in jedem Menschen drin, sonst würde er nicht erwachsen werden. Das braucht jedes Kind, um zu wachsen, um sich fortzuentwickeln, um seinen Verstand zu entwickeln. Wir brauchen das, wir müssen fragen, wir brauchen Antworten, wir müssen Rätsel enträtseln, damit wir vorwärts kommen als Menschen und wachsen können und uns entwickeln. Aber wie schon der Name sagt, Neugier kann diese Offenheit für Neues eine Gier werden. Gott möchte uns begegnen mit Überraschungseffekt. Er möchte uns ganz viele Dinge schenken, die gut sind, die von ihm kommen, die überraschend sind, die genau das, was wir suchen, wenn wir neugierig sind. Aber er möchte nicht, dass es an ihm vorbeigeht. Und die Menschen denken, sie könnten das Universum erforschen, anstatt zu erkennen, dass sie vor der Unendlichkeit stehen und kapitulieren sollten. Und sie investieren so viel in diese Erforschung, dass sie das Nächstliegende übersehen, für das sie auch investieren müssten als erstes. Das mal vorneweg zu diesen verschiedenen Möglichkeiten, und es gibt vielleicht noch einiges mehr, was uns drängen kann. Und Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Der Leib Christi sollte davon gezeichnet sein, dass die Liebe Christi es ist, die uns bewegt, die uns motiviert, die uns aus unserem Sessel hochhebt, die uns aktiviert und einfach belebt. Die Liebe Christi. Die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, die gehören tatsächlich ins Reich Gottes. Der Segen, in dem Segen Gottes ist vieles, sind diese Dinge einfach drin, alles Gute, was wir uns wünschen, wonach was wir uns sehen. Aber sie dürfen nicht konkurrieren mit dem Reich Gottes. Das ist ein Unterschied. Der Segen ist nicht das Ziel unseres Bestrebens, sondern eine Begleiterscheinung unseres Bestrebens. Es geht nicht darum, den Segen zu suchen, sondern Gott. Und ich las kürzlich nochmal das hohepriesterliche Gebet im Johannesevangelium, in Kapitel 17, 22 und 23, diese Verse, um was es Gott eigentlich geht. Und mir wurde neu bewusst, diese innige Gemeinschaft, dieses herzliche Einssein, dieses Zusammensein mit ihm, das ist ihm am wichtigsten. Das ist sein Fokus, wenn er uns sieht. Und es sollte eigentlich auch unser Fokus sein, wenn wir uns Jünger Jesu nennen. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Da sind zwei ganz wichtige Gedanken drin. Erstens mal hat Jesus seine Herrlichkeit zu uns transportiert, zu uns Menschen. In ihm hat er die göttliche Herrlichkeit auf diese Erde gebracht. Da haben wir an Weihnachten drüber nachgedacht. Und er hat die Sehnsucht, und es kommt in diesem hohepriesterlichen Gebet total deutlich rüber, er hat die Sehnsucht, dass diese Einheit, die er mit dem Vater hat, die perfekt, die vollkommen ist, mehr Einheit gibt es gar nicht. Dass diese Einheit, diese herrliche Einheit, dass die zwischen uns und Gott besteht. Zwischen uns und Jesus, zwischen uns und dem Vater. Und der Heilige Geist ist damit dabei. Diese Einheit, das ist der Fokus Gottes. Darum geht's. Und das ist diese Liebe, an der wir heil werden. Das ist die Liebe Christi, die uns drängt, die uns erst selber heilt und die dann uns sendet, die uns drängt, anderen Heilung zu bringen. Wir versuchen uns oft hier einzurichten, hier im Sichtbaren, fokussieren uns dann auf das Sichtbare. Aber nur bis zu dem Moment, wo wir dem Unsichtbaren begegnen. Irgendwie hat er es geschafft. Deshalb würdet ihr nicht hier sitzen. Ich glaube, die meisten, wenn nicht alle von uns hier, sind dem Unsichtbaren begegnet und es hat uns nicht mehr losgelassen. Wenn er uns probieren lässt, testen lässt von seinem Reich, lässt uns das nicht mehr los. Ich habe kürzlich auch diesen Vers gelesen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. das ist nicht hier auf dieser Erde zu finden. Es ist im Reich Gottes zu finden. Und das hat er uns bereitet. Und es ist nicht ein schönes Gefühl, darum geht es nicht. Was uns da Gott bereitet hat, diese Liebe Christi, die ist nicht gefühlsmäßig zu erfassen. Also wenn hier steht, kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keines Menschenherz gekommen, dann füge ich noch hinzu, es ist auch kein Gefühl, was das erfassen kann. Sondern es ist eine Entscheidung, die ich treffe, ja, ich sage zu Gott, ja, ich mache ihm meine Tür auf und ich lasse es zu, dass die Liebe Christi mein Leben bestimmt. Es ist in der Ehe nichts anderes. Die Verheirateten von uns wissen, es kommt irgendwann der Punkt, da ist dieses Verliebtsein weg. Da ist man ernüchtert, weil man sieht, ach, der andere ist ja auch nur ein ganz normaler Mensch und vielleicht noch schlimmer. Ja, ist doch so, oder? Irgendwann sind wir ernüchtert. Und dann möchte Gott mehr als unser Gefühl. Er möchte, dass wir zu unserem Ehepartner Ja sagen. Mit Entschiedenheit. Es ist eine sehr nüchterne Entscheidung. Die Entscheidung zum Weiterlieben. Die Entscheidung für die göttliche Liebe. Die Entscheidung, die weitergeht. Die bis in den Tod geht. Und dann öffnen sich uns ganz neue Dimensionen. Es ist wie in der Beziehung zu Gott genauso. Irgendwann sind diese schönen Wolken vorbei, auf denen ich geschwebt bin, nachdem ich mich bekehrt habe. Und dann kommt diese Zeit der Ernüchterung und ich lerne, ups, es gibt Kämpfe. Es ist nicht nur alles einfach und ich surfe auf den Wellen des Glücks. Nein, irgendwann kommt diese Zeit, da möchte Gott, dass ich Verantwortung lerne, dass ich aufstehe, dass ich die Waffenrüstung anziehe, dass ich kämpfe, dass ich auch mal Niederlagen erlebe, dass ich Schmerzen kennenlerne mit ihm, dass ich auch durch dieses Todestal gehe, wo er dabei ist. Er möchte, dass ich das lerne. Jesus hat es für uns vorgemacht. Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, nach den schönen Gefühlen, dann kommt der Heilige Geist und bringt seine Freunde mit. Wie heißen die? 9 an der Zahl. Und Selbstbeherrschung. Ganz genau, ihr wisst alle diese genau. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glauben oder auch Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Was für ein Arsenal. Die bringt der Heilige Geist mit, wenn er kommt. Und dann kommt er ja noch selber als eine Autorität in mein Leben, als Lehrer, als Ratgeber, als Tröster, als Befähiger, der mich in meine Berufung einsetzt und als Guide. Also würde man heute sagen, die Deutschen mögen ja das Wort Führer nicht so, aber es wird es gut treffen, ja? Der Heilige Geist ist unser Führer. Und zwar dann, wenn der Christus in uns Gestalt gewinnt. In Galater 4, 19 schreibt Paulus an die Galater: Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide. Und ich glaube, er empfindet da das Herz Gottes. Um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das heißt, bis man ihn sehen kann in uns. dann kommt der Himmel in mein Herz und dann ist das Reich Gottes mitten unter uns. So, nun komme ich zu dem zweiten Punkt. Ich muss wissen, dass das immer umfochten ist und dass das mit Kampf verbunden ist. Und deshalb habe ich auch alles heute unter diese Unterschrift gesetzt: Kampf auf allen Ebenen. Wir sind wieder beim Kampf. Ich glaube, da kommen wir so schnell nicht weg. Widerstände gehören hier auf der Erde unweigerlich dazu. Weil so wie der Himmel jubelt über einen Sünder, der Buße tut, so steht die Hölle Kopf und rebelliert, wenn ein Sünder Buße tut. Und wenn jemand seinen Mist vor Jesus ausleert und sagt, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kehre um. Was meint ihr, wie der Teufel sich ärgert? Weil er genau weiß, in der Wahrheit, im Raum der Wahrheit, wird der Mensch frei von jeder Bindung, die ihn geknechtet hat. Und dann kommt noch das i-Tüpfelchen, nämlich wenn der Buße würdige Frucht gebracht wird, so wie die Bibel sagt. Ja. Das heißt, wenn man umkehrt, wenn man kapituliert vor Gott, wenn man ihm seine Scherben hinlegt und dann aufsteht und ein neues Leben beginnt. Und die Entsprechung dieser Umkehr ist tatsächlich ein neues Leben und andere Handlungen, anderes. Jetzt wird's neu. Jetzt passiert was Neues. Wir hatten vor Weihnachten gehört, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften, gegen Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen geistliche Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Epheser 6, Vers 11, können wir das nochmal nachlesen, wer das möchte. So, da steht, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir kämpfen nicht gegen Menschen, gegen diese sichtbaren Dinge. Wir ändern nicht die Umstände, um geistliche Befreiung zu bekommen. Das ist nicht das Erste. Und das ist aber nicht zu verwechseln mit der Gesinnung des Fleisches, weil gegen die müssen wir kämpfen. Und da möchte ich lesen mit euch Römer 8, 3 bis 9. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch, hier kommt es wieder, das ist nicht dieses Fleisch und Blut, von dem wir vorhin hörten, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wir haben hier im Deutschen ein sprachliches Problem. Habt ihr das gemerkt? Hier steht, ihr seid nicht im Fleisch. Aber wir sind doch hier, wir haben, ja, jetzt haben ja nun Fleisch und Blut. Es gibt zwei Bedeutungen für das eine Wort. Das eine ist der Körper, der Leib, spricht auch Römer 6 von. Und das andere ist die Gesinnung des Fleisches. Und das ist ein Unterschied. Der Körper, der kann tatsächlich Gottes Gesetzen gehorchen. Die Gesinnung des Fleisches nie und nimmer. So, der Körper wird verwandelt. Aber die Gesinnung des Fleisches muss sterben. Ich meine, dieser Körper stirbt auch, aber es ist nicht wirklich ein Sterben, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, sondern es ist ein, wir werden letztendlich verwandelt. Schwierig, oder? Aber es ist nicht ganz unmöglich zu verstehen. Vor kurzem fragte mich jemand, ob immer und überall bei jeglichen Problemen und Nöten die Lösung sei, dem Teufel zu gebieten, zu weichen. Und ob immer bei Missständen Dämonen die Ursache sind, die wir dann in Schranken weisen und ihnen widerstehen sollen. Ich glaube, das wäre nur die Hälfte des uns verordneten Kampfes. Wir kämpfen zwar nicht gegen Fleisch und Blut, aber wir widerstehen dem Fleisch, der fleischlichen Gesinnung. Nochmal, Fleisch und Blut stehen für die sichtbare Schöpfung, für Menschen und für diese sichtbare Welt. Und gegen diese kämpfen wir nicht. Gegen diese kämpfen wir nicht. Wenn also dein Chef, ein gottloser Typ, dich ständig unterdrückt und dir Böses tut und es geht dir gar nicht gut mit dieser Sache, dann wirst du nicht menschlich kämpfen. Du wirst nicht den Kampf ansagen oder ein Kollege oder was auch immer gegen diesen Menschen, sondern du fängst an zu beten gegen die Mächte, die dahinter stehen. Der schlimmste Irrtum in der Geschichte der Kirche, sage ich mal, der war der, dass Glaubenskriege mit Waffengewalt ausgeführt wurden. Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und es hat nichts mehr das Evangelium verlästert als diese Glaubenskriege. Und vielleicht wird es am Ende so das Hauptargument sein, warum man den Glauben verbieten wird, weil man sagt, es ist zu radikal. Die bringen ja andere um ihres Glaubens willen. Nein, wir bringen niemand um unseres Glaubens willen. Eher werden wir umgebracht um unseres Glaubens willen. Jesus hat nicht zugelassen, dass seine Jünger ihn verteidigt haben. Er hat dem Soldaten wieder das Ohr angeheilt, nachdem Petrus es abgeschlagen hatte. Das ist seine Gesinnung. Das ist seine Art, damit umzugehen, mit Widerständen. Segnet, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch Böses wollen. Das ist unser Schwert, das ist unser Kampf. Also nicht mit Fleisch und Blut, aber die Kräfte, die dahinter stehen. Es sind Dämonen, ja, aber es ist auch diese fleischliche Gesinnung und deshalb sage ich Kampf auf allen Ebenen. Diese Gesinnung des alten Menschen, die führt uns immer wieder in diese Sackgassen, in diese Lügen rein, wo wir menschlich kämpfen, wo wir meinen, wir müssen uns selber Recht verschaffen, wo wir meinen, wir müssen uns selber die Dinge besorgen, die vermeintlich uns vorenthalten werden. Unser Körper ist aber eigentlich ein Diener. Ein Diener, der zu gehorchen hat, entweder dem Geist Gottes oder der Gesinnung des Fleisches. Paulus beschreibt es im Römerbrief sehr deutlich, gerade im Kapitel 6, wo es dann heißt in 11 bis 13, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung, als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Und das ist ein Teil dieses Kampfes, in dem wir stehen. Dieses zur Verfügung stellen. Wem stelle ich meinen Mund zur Verfügung? Spreche ich Ärger, Undank, Murren und so weiter aus, Schimpfworte, Lügen? Oder spreche ich die Wahrheit aus? Ich segne mit meinem Mund, ich spreche Gutes in Situationen rein. Ja, das ist eines der schwerwiegendsten Dinge, mit was für Worte ich ausspreche, für was gebrauche ich meine Zunge. Die Sünde herrsche nicht in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Das ist ein Kampf, der nur gelernt werden kann in einem Prozess. Da sagen wir nicht, okay, ab heute mache ich es anders. Das wisst ihr alle, dass es so nicht funktioniert, weil wir Gewohnheitswege gegangen sind, weil wir gewohnt waren, unseren Körper auf diese Art zu benutzen. Und jetzt kommt ein Gesinnungswandel, der Heilige Geist kommt und sagt uns, nein, jetzt kommt eine andere Herrschaft hier rein. Das Fleisch, diese Gesinnung des Fleisches ist nicht mehr der die Richtung vorgibt, sondern der Heilige Geist. Und das braucht Übung. Das braucht Hingabe, immer wieder neu aufstehen, immer wieder neu losgehen und immer wieder neu sein Leben vor den Thron Gottes zu legen und zu sagen, nein, ich bin dieser alten Gesinnung bin ich gestorben. Mein Leben gehört Christus. Und immer wieder ist er derjenige, der sagt, wo es lang geht. Das kann heißen, dass ich mich demütige, dass ich meinem Stolz absage, dass ich mich ja auch demütige vor anderen, dass ich Dinge zugebe, dass ich gelinde werde, dass ich nicht selber das Wortschwert in die Hand nehme und um mich schlage, sondern dass ich ja auf Gott warte, dass er kommt, wenn ich meine, ich bräuchte Verteidigung, sie nicht selber in die Hand zu nehmen und um mich zu schlagen. Und dass dieser Kampf nicht nur in der unsichtbaren Welt der Dämonen stattfindet, wo wir ihnen widerstehen, wo wir sie in Schranken weisen, wo wir sie binden und Menschen lossprechen, sondern dass er auch in unserem Kopf stattfindet, in uns drin. Das lesen wir in 2. Korinther 10, Vers 5, wenn ihr das mal noch finden könnt, das habe ich nämlich nicht angegeben. Und da heißt es, jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Ja, also wir widerstehen diesem Bösen in den Gedanken, in den Gefühlen, in unseren Gliedern und dem Teufel, der uns verführen will, der uns belügt, der uns verwirrt. Und das beste Mittel gegen Verwirrung, was denkt ihr, was das ist? Wie bitte? Ja, aber wie komme ich dahin? Das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Ich meine, Verwirrung hat ja so an sich, dass man verwirrt ist. Und da brauche ich von außen die Richtschnur, weil in mir drin ist alles durcheinander. Kennt ihr das? Also ich kenne das, wie sich das anfühlt. Verwirrung. Ich nicht unterscheiden kann, was ist jetzt dran? Und auf blöde Gedanken komme. Und da gibt es nur eins, das Wort Gottes. Es ist höher als unser Verstand. Es ist schlagkräftig und es durchleuchtet uns bis auf den Grund. Und es hilft uns zu unterscheiden. Und es ist Weisheit. Und wen Weisheit mangelt, der bittet Gott und er gibt gerne. Also unser Kampf findet tatsächlich in diesem auch unsichtbaren Bereich statt, in uns drin. Und es ist Disziplin, die uns oft fehlt, um da zu wachsen, um da stark zu werden. Disziplin ist aber eine Sache, die bringt der Heilige Geist auch mit, die Selbstbeherrschung, ja? Einer der Freunde des Heiligen Geistes. Also wenn ich durch die Liebe Christi motiviert bin und inspiriert werden will und wenn meine Triebfeder die Liebe ist, dann muss ich damit rechnen, dass ich Widerstand bekomme. Ohne Widerstand geht das nicht. Wenn ich das aber weiß, wundere ich mich nicht mehr drüber. Ja, am Anfang hat man sich noch gewundert. Ups, das geht ja hier nicht so einfach. Da sind ja Widerstände. Aber das ist richtig so. Das muss so sein, weil wir leben hier nicht im Zuhause. Hier nicht. Hier gehören wir eigentlich nicht hin, auf Dauer. Unsere Heimat ist im Himmel. Und das ist gut zu wissen. Es ist gut zu wissen, wir sind hier vorübergehend. Wir sind Gäste, wir sind Fremdlinge, sagt sogar Petrus. Fühlt sich zwar nicht immer so an, ja, gerade wenn man Familie gründet, so, dann richtet man sich ein, dann möchte man doch irgendwo auch die Kinder in diese Welt einführen und dass sie keine, man möchte doch nicht, dass die eigenen Kinder Fremdlinge sind oder immer das Gefühl haben, Fremdlinge zu sein. Die müssen doch wissen, wie sie in der Welt sich bewegen können. Ist alles schön und gut und doch müssen wir ihnen sagen, guck mal, das ist nicht letzte Instanz oder letzte Ort, wo wir bleiben werden. Wir sind auf dem Weg. Wir sind die auf dem Weg. Und wir bleiben das, bis Jesus wiederkommt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Noch ein Vers, der auch, den überliest man so schnell. Und der hat mich aber auch runtergeholt auf diesen Boden der Tatsachen, dass es Widerstand geben muss in unserem Leben. Und dass es Verfolgung geben muss, auch wenn wir hier in einem freien Land wohnen, wo man seine Meinung äußern darf, wo wir uns hier versammeln dürfen. Niemand hat was dagegen, zumindest so erstmal nicht, ne? In Galater 5, Vers 17, da heißt es, das Fleisch begehrt gegen den Geist. Also dieser Kampf, der ist ständig da, weil dieses Fleisch, die Gesinnung des Fleisches, ist der Geist dieser Welt. Und er begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Die kommen nie zusammen, nie. Das wird niemals Frieden geben zwischen Fleisch und Geist. Und das ist so deutlich, also jeder, der sich hinwendet zu Gott, wird es merken, wird es spüren, es wird keinen Frieden geben. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen auf Erden, sondern das Schwert. Und da hat er genau das mit angesprochen. Dann wird es unruhig. Das wird nicht gemütlich hier auf der Erde. Sondern das ist ein Kampf, der uns einnimmt, der uns alles kostet, in dem stehen wir. Da geht nur voller Einsatz. Halbherzig geht das nicht. Es geht nicht halbherzig. Es geht nicht. Wir können es nicht. Das wird nicht funktionieren. Der Kampf findet statt in der Himmelswelt und in meinen Gliedern, in meiner Umgebung und in mir selbst, außen und innen. Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat entschieden, wer gewinnt. Und wenn ich in ihm bin, bin ich bei den Gewinnern. Er kriegt es hin, auch wenn ich schwach bin. Ein schöner Vergleich kam mir noch. Ich möchte euch daran erinnern, jeder, der ein Musikinstrument gelernt hat oder lernt oder lernen möchte, der weiß, man braucht nicht nur die Begabung, das Charisma, man braucht nicht nur Musikalität, um ein Instrument zu lernen, so eine Grundgabe, sondern wir brauchen Übung. Das Instrument muss beherrscht werden und es ist manchmal mühsam. Das hat mit Disziplin zu tun, ich muss immer wieder dran gehen, ich muss immer wieder das Gleiche spielen, bis es so richtig locker geht. Keiner hat eine Begabung, die so weit reicht, dass er ein fremdes Instrument in die Hand nimmt und sofort alles spielt. Das gibt es nicht. Und als drittes, also zu der Begabung und zu der Disziplin, brauche ich noch Unterstützung. Das heißt, ich brauche die Noten, ich brauche vielleicht jemanden, der mich überhaupt ermutigt. Ich brauche einen gewissen Raum, in dem ich das üben kann. Und ich brauche einen Platz, wo das Instrument reingehört. Also entweder es ist ein Solo-Instrument, dann brauche ich die Zuhörerschaft, oder ich habe ein Instrument für ein Orchester, dann brauche ich die anderen. Was wäre ein Schlagzeug ohne Melodie? Ja. Und so, wir haben von Gott Gaben und Berufung. Aber es ist nicht so, dass das einfach auf dich draufkommt und dann ist alles perfekt, sondern es gibt diesen Weg der Heiligung und die Charakterschule. Und Gottes Begabungen fangen an zu glänzen und zu brillieren, wenn dein Charakter geschliffen wird wie ein Diamant. Dann kommt diese Heiligung dazu, diese Veränderung an deiner Persönlichkeit, dass du umgestaltet wirst und dass Christus in dir Gestalt gewinnt. Ja, soweit erstmal. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und diese Liebe Christi, die soll unser Lebensmotor sein, unser Drang und unsere Kraft und Energie. Amen.